Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon ist Karin Fischer, guten Abend. Filme im Giftschrank der deutschen Geschichte könnte man die sogenannten Vorbehaltsfilme aus der NS-Zeit nennen. Lupenreine Propagandafilme, die rassistisch, antisemitisch oder volksverhetzend sind und deshalb öffentlich nur unter bestimmten Bedingungen überhaupt gezeigt werden. Natürlich sind sie aber eine echte zeithistorische Quelle, die jetzt groß angelegt erforscht werden soll. Dazu gleich ein Gespräch. Außerdem, es gibt ein Kulturleben in der Ukraine, auch unter der Bedrohung von Krieg, täglichem Beschuss und Luftalarm. Wir blicken nach Kiew und Odessa. Zuerst aber nach Locarno und zum Filmfestival dort, wo die Jagd auf den goldenen Leoparden den Hauptpreis des Festivals begonnen hat. 17 Filme aus aller Welt sind im internationalen Wettbewerb dabei, das, wie viele andere Sommerfestivals, berühmt ist für seine betörende Naturkulisse. Ob die Festspiele in Bregenz mit beeindruckender Seebühne, die Open-Air-Konzerte auf der Berliner Waldbühne, die Oper im Amphitheater in Verona oder die große Open-Air-Leinwand bei den Filmfestspielen von Locarno, das großartige Drumherum steuert maßgeblich bei zum Erleben. In Locarno gibt es in diesem Jahr noch eine Besonderheit, viele deutsche Produktionen. Erstes Highlight, die Premiere von Christoph Hochhäuslers neuem Film »Der Tod wird kommen«. Unsere Korrespondentin Katrin Hondl hat mit dem Regisseur gesprochen und den Film schon gesehen.
Ein Hotelzimmer in Luxemburg, ein Mord. Das Opfer, ein Kurier des Brüsseler Unterweltbosses Charles Marr. Gerade erst war er auf Kaution freigekommen, nachdem Polizisten ihn erwischt hatten, mit sehr viel Bargeld, versteckt hinter einem Gemälde aus dem 18. Jahrhundert. Der Tod kommt schnell in Christoph Hochhäuslers Film Noir, dessen Titel aus einem Gedicht des Italieners Cesare Pavese stammt.
In dieser Zeile ist so ein Versprechen. Also der Tod wird kommen und er wird deine Augen haben oder seine Augen haben. Man kann unglaublich viel darüber diskutieren, was das genau meint, inwieweit der Tod weiblich ist zum Beispiel oder was wäre, wenn der Tod weiblich wäre und so weiter.
Die weibliche Hauptfigur des Films ist Tess, mysteriöse Auftragsmörderin, die Gangsterboss Charles Marr engagiert, um den Mord an seinem Geldboten zu rächen.
Vous êtes Tess. C'est un diminutif?
No. Und nein, Tess ist keine niedliche Abkürzung. Sie ist eine Killerin. Grandios verkörpert von der Schauspielerin Sophie Verbeek. Eine androgyne Schönheit, die sich wortkarg und resolut an die Arbeit macht. Auf der Suche nach dem Mörder taucht sie ein ins Brüsseler Labyrinth des organisierten Verbrechens. In die Machtkämpfe zwischen ihrem Auftraggeber Charles Marr und dem schmierigen Aufsteigergangster Debord, der mehr Macht will im Milieu.
Es ist ein Gangsterfilm, der aber über das Leben reflektiert, sagen wir so.
Sagt Regisseur Christoph Hochhäusler, denn Gangsterboss Charles Marr, gespielt von Louis-Dodo de Lonquesin, ist schwer krank. Er weiß, der Tod wird kommen.
Vom Tod ausgehend stellen sich ja alle Fragen nochmal. Was hat man gelebt? Wofür hat man gelebt? Und so geht es auch dem Gangster.
Wunderbar ist die Katz mit Hundehaar.
Der todkranke Gangster erinnert sich an seinen Vater und seine Ex-Frauen. Vor allem aber will er seine Macht erhalten, die Rivalen auslöschen und dann selbst verschwinden. Als Instrument dient ihm die Killerin Tess. So sein schwarzer Plan, den Tess allerdings durchschauen wird. Christoph Hochhäuslers Gangsterdrama ist ein fast schon klassischer Genrefilm, abgesehen von den Geschlechterrollen.
Ja, ich habe schon das Gefühl gehabt, dass man nicht einfach noch einen Film über einen Gangster-Macho machen kann und alles ist in Ordnung, sondern es ist in gewisser Weise ein Abschied. Also nicht nur sozusagen auf der Ebene der Geschichte, sondern auch ein Abschied von dieser Art von Gangster vielleicht. Und insofern spielen die Frauen eine ganz zentrale Rolle in dem Film, die sich sozusagen auf eine Art sowohl pragmatischer als auch solidarischer verhalten in dieser Welt.
Und diese Welt ist Brüssel. Und sie spricht Französisch. Der richtige Ort für einen Gangsterfilm, sagt Christoph Hochhäusler, architektonisch, kulturell, sprachlich.
Im französischsprachigen Raum gibt es eben eine lebendige Tradition des Gangsterfilms, die es im Deutschen nicht gibt. Also der deutsche Krimi findet im Fernsehen statt und Er geht von der Polizei aus. Also die Perspektive ist obrigkeitlich. Da gibt es tolle Filme, gar keine Frage. Aber die Gangsterperspektive oder die Perspektive derer, die die Gesetze überschreiten, hat eben nicht die gleiche Präsenz im deutschen Film.
La Mort Viendra ist der Originaltitel dieses deutschen Wettbewerbsbeitrags in Locarno. Der Tod wird kommen, ein starker Film zum Festivalstart mit einer grandiosen Hauptdarstellerin Sophie Verbeek.
Und der Film ist von Christoph Hochhäusler und Katrin Hondl berichtete für uns aus Locarno. Am kommenden Dienstag läuft auf Arte eine kulturgeschichtliche Dokumentation mit dem Titel »Der Mythos vom ewigen Juden«. Vielleicht nicht zufällig zu nachtschlafender Zeit um 0.40 Uhr, obwohl dieser Film ja einen aufklärerischen Anspruch hat. Der ewige Jude ist nämlich über Jahrhunderte ein Hassobjekt gewesen. Oft wird er als Landstreicher gezeigt, hässlich und arm, mit Zottelbart. Das Material, auf das die Dokumentation zurückgreifen kann, ist seit dem Mittelalter reichhaltig. In der Nazizeit wurde der ewige Jude dann zum Sinnbild für den verordneten und gezüchteten Judenhass. Produziert wurde dieser Judenhass unter anderem mit Hilfe von Spielfilmen, die während der NS-Zeit entstanden und heute Vorbehaltsfilme genannt werden. Denn sie kursieren nicht und werden öffentlich nur gezeigt mit einer Einführung und anschließender Diskussion, einem pädagogischen Rahmen also. Nun sollen diese Vorbehaltsfilme erstmals in größerem Rahmen erforscht werden. Das Institut für Zeitgeschichte München-Berlin hat sich dafür mit der Friedrich-Murnau-Stiftung zusammengetan, die ein riesiges Archiv von NS-Propagandafilmen hütet. Über das Forschungsprojekt habe ich mit Johannes Hürter gesprochen, dem Leiter der Forschungsabteilung München des IFZ. Von Jud Süß haben die meisten ja schon gehört. Was sind andere Vorbehaltsfilme, habe ich ihn gefragt.
Ja, das Spektrum der Vorbehaltsfilme ist eigentlich sehr groß. Es sind auch keineswegs nur antisemitische Inhalte in diesen Filmen, sondern häufig auch rassistische, volksverhetzende, kriegsverherrlichende, völkisch-nationalistische Inhalte. Deswegen sind diese 44 sogenannten Vorbehaltsfilme nicht unbedingt nur Filme wie Jud Süß, sondern zum Beispiel auch ein Film wie Hitler Junge Quecks, der schon 1933 in die Kinos kam und der den Mythos des Hitlerjungen, der sich für die Bewegung opfert, zeigt und zu der Zeit schon, also 1933, kurz nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten, die Jugend vor allen Dingen für diese neue Bewegung gewinnen sollte. Oder auch ein ganz interessanter und umstrittener Film ist der Film Ich klage an, der die sogenannten Euthanasie-Morde der Nationalsozialisten legitimieren sollte, indem er den Krankenmord in sehr subtiler Weise mit einer Sterbehilfegeschichte vermengt. Also auf subtile Weise. Deswegen benötigen diese Filme auch, meint man jedenfalls bisher, eine gewisse Begleitung, nicht? Denn diese Filme sind auch durchaus gut gemacht einfach. Und da braucht es dann doch zum Teil den Historiker oder Filmhistoriker, der diese Filme in den richtigen Kontext einbettet.
Sie sind gut gemacht, aber sie sind eben besonders rassistisch, antisemitisch, volksverhetzend oder kriegsverherrlichend. Das heißt, mit dem Wörtchen besonders wird sozusagen der Auftraggeber mit gemeint, also das NS-Regime und eben auch die Absichtlichkeit dieser Filme zu Propagandazwecken.
Wobei man sagen muss, dass diese 44 sogenannten Vorbehaltsfilme nur die Spitze dieser Propagandafilme sind. Sehr viel Propaganda steckt auch in vermeintlichen Unterhaltungsfilmen. Also selbst in Revuefilmen mit Sarah Leander, die ja lange noch sehr, sehr beliebt waren und in der Bundesrepublik auch noch lange im Fernsehen gezeigt wurden, steckt bei näherem Hinsehen sehr viel Propaganda. Deswegen werde ich auch in meinem Projekt diese 44 besonders propagandistischen Filme durchaus auch mit vielen anderen Filmen vergleichen und dann fragen, warum die einen Filme auf dieser Vorbehaltsliste sind und die anderen Filme nicht. Denn bei näherem Hinschauen ist das dann gar nicht so klar zu sagen, warum die einen Filme als harmlose Unterhaltungsfilme gelten und die anderen Filme, nur weil sie etwas expliziter sind, als Propagandafilme. Propaganda war fast alles, nicht? Also 1100 Spielfilme.
1100 Spielfilme. Die Murnau-Stiftung selbst hat rund 700 Spielfilme aus den Jahren 1933 bis 1945 im Archiv von allen Studios von Bavaria bis Ufa. Sie haben jetzt schon ein bisschen erzählt, woran Sie forschen. Was soll herauskommen bei dieser Forschung und was ist an Beforschung, so nennt man das, glaube ich, auch geplant?
Also herauskommen soll zunächst einmal ein Buch, das ich selbst schreibe. Darauf freue ich mich natürlich immer als Historiker, wenn ich die Zeit und die Möglichkeit habe, ein Buch zu schreiben. Und das wird überhaupt das erste Buch sein, das diese 44 Vorbehaltsfilme insgesamt in den Blick nimmt, mit anderen Spielfilmen aus der nationalsozialistischen Zeit vergleicht und einordnet und dann am Ende durchaus aber auch eine Empfehlung geben soll, wie künftig mit diesen Filmen umzugehen ist. Also wie erstmal mit diesen 44 Vorbehaltsfilmen umzugehen ist, die ja heute nicht einfach so im Fernsehen ausgestrahlt werden dürfen oder im Kino, sondern immer begleitet werden müssen. Da stellt sich natürlich die Frage, ist das notwendig, auch wenn man diese Filme gerade mit anderen propagandistischen Filmen, die nicht auf dieser Liste stehen, vergleicht? Und wie kann man in Zukunft mit diesen Filmen umgehen? Also das steht sozusagen am Ende meiner Forschung, meines Forschungsprojekts, das ja nun zunächst einmal diese hochinteressante Quelle für die Geschichte des Nationalsozialismus auch wissenschaftlich auswerten will und soll. Und die Empfehlungen sind dann eher so ein Folge- und Nebenprodukt. Ich selbst habe grundsätzlich den Standpunkt, dass die Quellen aus der nationalsozialistischen Zeit zugänglich gemacht werden sollen, denn nur dann kann man sich ja mit ihnen auseinandersetzen und beschäftigen. Und das kann ja durchaus auch eine interessante Reflexion beinhalten, die über die Wissenschaft hinausgeht, auch die ganze Gesellschaft betrifft.
Sie meinen, Herr Hirte, analog zu Hitlers Mein Kampf. Das Buch ist ja in einer kommentierten Fassung nach langer Zeit wieder erschienen. Sollte vielleicht die Liste der 44 Vorbehaltsfilme sich durch Ihre Forschung verändern?
Ja, das wäre denkbar. Also wobei es in beide Richtungen gehen könnte. Man könnte auf diese Liste, das habe ich ja vorhin schon angedeutet, durchaus auch noch zusätzliche Filme setzen. Allerdings halte ich so eine Abschließung dieser Quellen nicht für notwendig. Und gerade die kritische Edition von Hitlers Mein Kampf hat, glaube ich, auch gezeigt, dass da die Befürchtungen gar nicht eingetreten sind. Also es ist ja nicht so gewesen, dass sich dann alle Rechtsextremen auf diese Edition gestürzt haben und so. Und so ähnlich könnte ich mir das bei den Filmen auch vorstellen. Also dass man zum Beispiel kritische Editionen dieser Spielfilme vorlegt, die dann auch in der Gesellschaft durchaus gekauft und gezeigt werden können. Warum denn nicht?
Heute also noch gewissermaßen Giftkammer des NS-Films. Trotzdem bezeichnen Sie, Herr Hirter, diese Filme als zeithistorische Quelle und nationales Kulturgut. Wenn ich Sie richtig verstehe, das ist für Sie kein Widerspruch.
Das ist für mich kein Widerspruch, weil ja zu dem nationalen Kulturgut gehört auch das vergiftete Erbe des Nationalsozialismus. Mit dem müssen wir uns ja beschäftigen. Und das ist ja auch eine ständige Herausforderung. Wenn wir uns mit diesen dunklen, mit diesen braunen Seiten unserer Vergangenheit beschäftigen, lernen wir ja sehr viel auch über uns und widerstehen dann umso eher den Gefährdungen der Demokratie, die wir ja heute auch mit Recht beklagen und vor denen wir stehen. Und da kann ja die Auseinandersetzung mit diesem vergifteten Erbe auch sehr produktiv sein. Ich habe das jetzt neulich erlebt, als ich die Aufführung eines Vorbehaltsfilms begleitet habe und dann erstaunt war, dass nach der langen Einführung von mir und der zweistündigen Aufführung des Films dann noch die Leute in einem gefüllten Hörsaal über eine Stunde geblieben sind und mit mir intensiv über diesen Film diskutiert haben, über die radikal-nationalistischen Inhalte, über den Militarismus, über die vielen Lügen, die der Film verbreitet hat, die Fake News also. Also das war im Grunde wie eine intensive Reflexion über die Feinde der Demokratie und der offenen Gesellschaft und ihr ideologisches Arsenal. Und diese Reflexion hat dann auch etwas mit Demokratieerziehung zu tun, finde ich.
Johannes Hürter, der Leiter der Forschungsabteilung München des Instituts für Zeitgeschichte, über das Forschungsprojekt zu den NS-Vorbehaltsfilmen, das jetzt zusammen mit der Friedrich-Murnau-Stiftung gestartet wurde. Trotz Luftalarm, täglichen Raketeneinschlägen und schlimmen Nachrichten aus dem Krieg, die Kunstszene in der Ukraine arbeitet produktiv weiter. In Kiew zum Beispiel gibt es in diesem Sommer viele Ausstellungen und zu den Vernissagen oder Finissagen kommt regelmäßig die ganze Kunstszene der Stadt. Es gibt ein Dennoch oder ein Jetzt gerade, aber auch bewusste Unterstützung für die nationale Kunstszene, wie wir jetzt hören werden. Denn natürlich hat der russische Angriffskrieg auf die Ukraine, der jetzt schon 2,5 Jahre andauert, Spuren auch im Kulturleben hinterlassen. Cornelia Wegerhoff hat mit einem deutschen Orchesterleiter in Odessa und einer Kuratorin in Kiew gesprochen und erzählt, wie die ukrainische Kunst- und Musikszene in diesen Tagen lebendig bleibt.
Katharina Jakowlenko liebt zeitgenössische Kunst. Die 34-Jährige ist Chefredakteurin des digitalen Kulturprogramms beim ukrainischen Rundfunksender Suspilne und auch selbst als Kuratorin tätig.
Ich denke, das ist die Art und Weise, wie wir versuchen, uns einfach nur lebendig zu fühlen. Und natürlich wollen wir einander auch unterstützen. Sie können sich vorstellen, wie schwer es ist, das alles durchzustehen, zu überleben und dabei auch noch kreativ zu sein.
Katharina Jakowlenko gehört zu den ukrainischen Gründerinnen von Women Artists in War, ein Projekt, das Künstlerinnen in Kriegszeiten unterstützt. Auf der internationalen Plattform Secondary Archive, das Künstlerinnen in Mittel- und Osteuropa online präsentiert, haben Katharina Jakowlenko und ihre Kuratorenkolleginnen inzwischen die Arbeiten von 75 Ukrainerinnen hochgeladen, Interviews und Porträts hinzugefügt, die schnell erkennen lassen, wie der Krieg das Leben prägt. Die Künstlerin Lucy Ivanova schreibt dort zum Beispiel:
Die folgende Serie »Wie kann ich die Welt einem Neugeborenen erklären?« Untertitel »Ich habe keine Ahnung« war das Ergebnis der Dissonanz, die mich zerrissen hat. Die immense Trauer über den Krieg und die immense Freude auf mein zukünftiges Kind.
Die Zeichnungen der damals Schwangeren erinnern an ein Kinderalphabet, das die Welt in erste Worte fasst. Mit einem knuddeligen Stoffhasen, einem gelben Strampelanzug, einem Kampfflugzeug und der aufsteigenden Rauchwolke nach einem Raketeneinschlag. Jede Künstlerin reagiere anders auf den Krieg, erklärt Kuratorin Jakowlenko. So arbeitet die Malerin Margarita Polowinko inzwischen als Sanitäterin an der Front. In ihren aktuellen Werken zeigt die Ukrainerin dankbare Überlebende, aber auch Tote. Sie malt jetzt mit Blut statt mit Farbe.
Um diese persönliche Perspektive zu zeigen, was Krieg und Gewalt wirklich bedeuten. Ukrainische Kunst ist jetzt eine Art des Widerstands, denn der russische Krieg soll auch unsere Kultur zerstören.
Auch die ukrainischen Orchester kämpfen dagegen an, wie die Philharmoniker aus Chmelnyzyi unter der Leitung von Maximilian Janetti. Der deutsche Dirigent und Musikdozent ist trotz des Krieges in seiner Wahlheimat Odessa geblieben und reist von dort auch zu Gastdirigaten. Aber seit einigen Wochen steht die ukrainische Hafenstadt unter schwerem russischen Beschuss, berichtet er.
Es kommen jeden Tag Angriffe und es gibt jeden Tag Einschläge. Gestern über den Dächern flog eine Rakete so laut, dass ich unseren Hund gepackt habe und unter den Schreibtisch gekrochen bin, weil ich wirklich das erste Mal richtig Angst gehabt habe, weil das Geräusch dieser Rakete so nah bei mir war. Es muss eine sehr große Rakete gewesen sein.
Maximilian Janetti arbeitet am Theater in Odessa, leitet dort zusammen mit Kollegen das Orchester, das sich jetzt eigentlich auf ein Festival mit griechischer Musik in der zweiten Augusthälfte vorbereiten wollte.
Datum stand fest und die Stücke wurden ausgesucht. Die erste Probe fand statt und danach bekamen wir eine Nachricht, das Konzert muss leider abgesagt werden. Das Kulturdepartement unserer Stadt sagt, dass es zu gefährlich ist.
Wenn es keinen Luftalarm gäbe, finden die Orchesterproben weiterhin statt. Inzwischen eine Stunde später als sonst, aus anderen Erwägungen.
Damit unsere Musiker nicht Gefahr laufen, dass sie von diesen Militärkontrollposten aufgegriffen werden und zum Militärdienst eingezogen werden. Also dieses Damoklesschwert schwebt über unseren Musikern immer. Viele sind schon beim Militär, viele sind aber auch im Ausland. Langsam wird es halt wirklich eng, weil viele nicht mehr zur Verfügung stehen.
Er behelfe sich kurzerhand mit Studierenden, erklärt Maximilian Janetti. Der ukrainische Zusammenhalt ist einer der Gründe, warum der Dirigent in Odessa bleiben will.
Und ich versuche ja einfach, schöne Konzerte auf die Beine zu stellen.
Einblicke in das vom Krieg bestimmte Kulturleben von Kiew und Odessa von Cornelia Wiegerhoff. Das Thüringer Landesmuseum platzt aus allen Nähten und weiß nicht mehr, wohin mit seinen Werken. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Susanne Lurweg.
Ein kleines Stadtpalais in Weimar ist die Heimat des Thüringer Landesmuseums. In seinem Besitz befinden sich 6,5 Millionen Fundstücke und täglich kommen neue hinzu, die keine Bleibe mehr finden. Das Haus aus dem 18. Jahrhundert ist schlicht zu klein, um die Sammlung ordentlich zu präsentieren und in Ruhe zu forschen, so Direktor Mario Küssner. Die vier Mitarbeiter seien vor allem damit beschäftigt, zwischen den diversen Depots und den zwei Lagern zu pendeln, die rund um Weimar liegen. Aufgrund der kleinen Fläche und der wenigen Mitarbeiter könne man keine Sonderausstellungen anbieten, so Küssner. Für die Zukunft hofft er nun auf mehr Platz und neue Räumlichkeiten. Entsprechende Gespräche führe derzeit das Landesamt für Denkmalpflege als Träger des Museums. Die Kunst des Stars der Graffiti-Szene Banksy, die braucht eher weniger Platz, sorgt aber dennoch immer wieder für viel Aufsehen. Seit Beginn dieser Woche veröffentlicht er täglich ein neues Tierbild. Zeitgleich mit dem realen Erscheinen verbreitet er seine Kunst auf seinem Instagram-Account. Heute zieren Fischreiher die Fassade eines Geschäfts. Banksys Tierleben umfasst aber auch noch drei Affen, zwei Elefanten, einen Steinbock sowie einen Wolf, der auf einer Satellitenschüssel zu sehen war. Kurz nachdem der Wolf gestern auftauchte, stahlen Diebe die Arbeit. Bei der Tat wurden sie gefilmt. Mehr dazu von unserem London-Korrespondenten Christoph Prössel.
Die beiden Diebe sind da ziemlich ungeniert rangegangen, Leiter aufs Dach geklettert, einer der beiden war auch vermummt und dann sind die mit dem Werk unter dem Arm davongelaufen. Jetzt gibt es schon Spekulationen. Wird die Schüssel verkauft? Gehört das vielleicht zum Kunstwerk dazu? Also so eine Art Performance. Tiere sind nicht sicher vor dem Menschen, vor der Kommerzialisierung. Alles offen.
Derzeit rätseln auch KunsthistorikerInnen, welche Bedeutung die täglichen Tierbilder von Banksy haben könnten. Ist es Kritik an der Klimapolitik? Spielt er damit auf die globalen Verwerfungen oder die rechten Unruhen in seinem Heimatland England an? Die Deutungen sind zahlreich. Ein Experte geht laut BBC davon aus, dass die Banksy-Tierbilder der Auftakt zu einer größeren Kampagne sind. Ohne große Kampagne, sondern leise und unaufgeregt übernimmt die Schauspielerin und Regisseurin Maria Schrader den Juryvorsitz für den Günther Rohrbach Filmpreis in diesem Jahr. Sie folgt auf Michael Bulli-Herbig. Die Verleihung findet im November im saarländischen Neunkirchen, der Geburtsstadt des bekannten Film- und Fernsehproduzenten, statt, der unter anderem mit Werken wie »Das Boot« und »Die unendliche Geschichte« berühmt wurde. Ausgezeichnet werden Filme, die in den Themenbereich Arbeitswelt und Gesellschaft gehören. Der Günther Rohrbach Filmpreis ist mit 10.000 Euro dotiert und wird bereits zum 14. Mal vergeben. Alles fing mit einer Pfannkuchentorte an. Die hat der leicht schrullige ältere Patterson für seine sprechende Katze Findus gebacken. Und die Geburtstagstorte war dann auch der Auftakt zu einer langen Reihe von Abenteuern, die die beiden in einem abgelegenen Haus in Schweden erlebten. Und weil die Torte dem Kater so gut schmeckte, feierte er gleich dreimal im Jahr Geburtstag. Und nun begeht der Kinderbuchklassiker Patterson und Findus selbst ein Jubiläum. Heute wird die Buchreihe 40 Jahre alt. Der Schauspieler Luca Schaub ist tot. Schaub spielte viele Jahre am Berliner Ensemble, beispielsweise unter der Regie von Leander Hausmann in Die Räuber. Hausmann beschreibt ihn als einen extremen Ensemble-Schauspieler. Nach der Schauspielschule in Graz arbeitete Luca Schaub aber zunächst für Klaus Peymann, der ihn unter anderem in Kafkas Prozess besetzte. Luca Schaub wurde nur 36 Jahre alt.
Danke, Susanne Lurweg. Und das war Kultur heute. Nach uns in den Informationen am Abend, gleich nach den Nachrichten, hören Sie unter anderem die Lage im Kursker Gebiet nach dem ukrainischen Vorstoß und die neue Verhandlungsrunde in Nahost und ihre Chancen. Hier am Mikrofon war Karin Fischer. Ich wünsche einen guten Abend.